outside is frightful, but the fire is so delightful. Ah, ja, Freunde, bald ist Weihnachten und damit Winterpause in der Bundesliga und auch beim Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Aber ein bisschen Zeit ist ja noch Zeit, um ein bisschen zu rekapitulieren. Und ich freue mich auf eine besinnliche Rekapitulation mit dem besinnlichen Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, besinnlich, so wurde ich glaube ich auch noch nicht beschrieben. Aber gut, alles ein erstes Mal.
Warum auch immer Jens, der sinnliche Jens vielleicht.
Ah, oh ja, sehr häufig, das habe ich schon häufig gehört.
Ja. Ja, wir möchten heute auf die bisherige Champions League-Saison zurückschauen und in diesem Zuge auch über das neue Format sprechen, denn so langsam bekommen wir ja ein Gefühl dafür. Jens, wir sollten vielleicht alle nochmal auf den aktuellen Stand bringen, für alle, die es wirklich nicht mitbekommen haben sollten, die wichtigsten Fakten zum neuen Modus in der Champions League. Also wir haben jetzt erstmal 36 statt 32 Clubs und wir haben statt 8 Vierergruppen eine Tabelle, in der alle gegeneinander antreten.
Genau. Das heißt, es gibt auch keine Hin- und Rückspiele mehr, sondern jede Mannschaft spielt einfach einigermaßen random gegen 8 Clubs. Mhm. Es ist nach wie vor so, dass die insgesamt die Tabelle schon, also grundsätzlich ausgelost wurde, dass die Mannschaften in so verschiedene Brackets eingeteilt waren, also ganz oben die, die in den vergangenen Jahren am stärksten in den Europapokalen abgeschnitten haben und dann staffelt sich das so nach unten weg. Mhm. Das heißt, jede Mannschaft spielt gegen 2 Teams aus diesen jeweiligen, nennen wir es mal, Leistungsklassen.
Demnach haben wir natürlich auch schon Top-Begegnungen in dieser Richtig. Immer noch sogenannten Vorrunde.
Ja.
Und von diesen 8 Spielen werden 4 zu Hause, 4 auswärts ausgetragen.
Mhm.
Und dann haben wir nach 8 Spielen eben eine Tabelle mit allen Teams drin. Die ersten 8 Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Und dann haben wir noch eine Playoff-Runde. Und zwar zwischen den Teams auf den Tabellenplätzen 9 bis 24. Da gibt es dann also jeweils ein Spiel, beziehungsweise Hin- und Rückspiel. Mhm. Und wer da durchkommt, ist im Achtelfinale.
Genau. Und die letzten 8 sind raus.
Genau.
Und gehen auch nicht wie in den vergangenen Jahren dann irgendwie in die Europa League runter oder sowas, sondern die Mannschaften, die entweder in dieser Zwischenrunde ausscheiden oder auf den letzten 8 Plätzen jetzt der Tabelle landen, die sind raus.
Genau.
Weg.
So langsam haben wir es auch verstanden, das neue Format.
Ne? Ja, ja.
Ganz am Anfang habe ich noch gedacht, was wird das denn? Ja, aber warum gibt es dieses neue Format überhaupt? Und wir haben mal geschaut, was die UEFA selbst dazu gesagt hat. Und zwar in Person von UEFA-Präsident Alexander Ceferin. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht.
Ich weiß auch nicht.
Alex sagt Folgendes. Die UEFA hat klar gezeigt, dass wir die grundsätzlichen Werte des Sports respektieren und dem Prinzip der offenen Wettbewerbe treu bleiben. Ich freue mich sehr darüber, dass dies eine einstimmige Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees, der European Club Association, der europäischen Ligen und Verbände war. Es ist ein weiteres Zeichen, dass der europäische Fußball vereinter denn je ist. Also, Antrieb waren ausschließlich die grundsätzlichen Werte des Sports und das Prinzip der offenen Wettbewerbe.
Ja, ist klar.
Ist das so jetzt?
Du sollst nicht lügen. Also es hat möglicherweise mit reingespielt, dass man sagt, wir machen die Champions League offener auch für kleinere Verbände. Also klar, es sind jetzt mehr Mannschaften drin. Das heißt, es sind auch mehr Verbände reingerutscht, die eben jetzt auch Champions League spielen können. Das kann man schon so sehen. Aber ich glaube, wir sagen nicht zu viel, wenn man auch monetäre Gründe da anführen würde.
Das glaube ich gar nicht. Aber warte, bevor wir jetzt unseren Senf hier im Detail dazugeben, wir haben mal in unserem Umfeld ein bisschen rumgefragt und einige Hardcore-Fußball-Fans gebeten, mit uns ihre Meinung zum neuen Modus zu teilen. Und da hören wir doch jetzt gerne mal rein. Beginnend mit Kai Felix Jochens, Fan von, na gut, ihr werdet es hören, er hat sehr subtil in seine Antwort eingebaut. Hier ist Kai.
Also ich bin erstmal grundlegend bei allen Änderungen, die von großen Fußballverbänden wie der FIFA oder in dem Fall der UEFA kommen, skeptisch, sehr skeptisch. Denn es geht ja immer darum, mehr Spiele stattfinden zu lassen, Wettbewerbe aufzubohren, um mehr Geld machen zu können. Und das ist ja erstmal völlig unabhängig von dem, was sich der Zuschauer oder der Fan wünscht. So, im Falle der Champions League Liga muss ich allerdings sagen, dass das für mich eine gute Änderung ist. Mir gefällt der Modus. Das hat zum einen sicherlich damit zu tun, dass meine Dortmunder das insgesamt gut gemacht haben, teilweise unter den Top 5 wochenlang standen und ich mir dann einreden konnte, yes, wir sind oben mit dabei und Real Madrid weit abgeschlagen, die Bayern zwischenzeitlich auch. Und im Ernst, die Diversifizierung, die durch diese Liga kommt, die gefällt mir sehr gut, was ich damit meine. Wir haben 8 Spiele, 8 unterschiedliche Gegner. In der damaligen Champions League Gruppenphase waren es 6 Spiele, allerdings durch Hin- und Rückspiel nur gegen 3 unterschiedliche Gegner. Und das gefällt mir im neuen Modus total gut, dass man 8 unterschiedliche Gegner ganz unterschiedlicher Gewichtsklassen hat. Und von daher finde ich, ist es tatsächlich eine gelungene Reform.
Über Dortmund sprechen wir gleich noch, deshalb lass uns mal die beiden anderen Punkte aufgreifen, die Kai hier anspricht. Zunächst mal die monetären Interessen, die du jetzt gerade ja auch schon erwähnt hattest. Der Kollege von der UEFA hat überraschenderweise in seinem Statement überhaupt nicht von Geld gesprochen. Jens, komm, sag mir die Wahrheit. Gibt es diesen neuen Modus nur, damit die UEFA noch mehr Geld scheffeln kann?
Ja. Und als Antwort auch auf die Super League, die ja dann auch, sagen wir mal, die UEFA oder auch die Champions League in ihren Grundfesten erschüttern würde, wenn jetzt die absoluten Top-Clubs, nennen wir mal die Bayern, Real Madrid, Manchester City und vielleicht Juventus Turin oder sowas, wenn diese Mannschaften und weitere in diesem Kaliber dann halt nicht mehr Champions League spielen würden, sondern ihren eigenen Modus austragen würden, dann weißt du, dann ist es mit der Champions League im Prinzip auch vorbei. Also von daher, ja, die Kohle ist natürlich schon auch so eine Sache und das lässt sich ja auch nicht von der Hand weisen. Also wir haben erstens viel, viel mehr Spiele und dadurch auch mehr Spiele, die sich vermarkten lassen. Also in der vergangenen Champions League-Saison hatten wir 125 Spiele von der Vorrunde bis zum Finale und jetzt sind es 189 Spiele.
Krass.
Also 30 oder ein gutes Drittel mehr und dadurch steigen auch die Einnahmen von 3,5 Milliarden Euro für die UEFA in der vergangenen Saison auf 4,4 Milliarden Euro in diesem Jahr. Eben von Sponsoren, die diese Spiele dann übertragen. Also Fernsehrechte zählen da natürlich auch mit rein, aber auch diejenigen, die dann Bandenwerbung machen und so weiter. Das ist schon eine Stange Kohle, die die UEFA da zusätzlich einnimmt.
Klar. Eine knappe Milliarde mehr, würde ich sagen.
Kann man machen.
Das kann man machen. Zumal ja nicht nur die Spielanzahl in der Champions League zugenommen hat, sondern auch in der Europa League. Hier sind wir von 141 auf 189 Spiele jetzt gekommen. Und Conference League gibt auch ein paar Spiele mehr. Also natürlich reden wir hier über Kohle.
Auf jeden Fall.
Ich meine, wir reden über die UEFA und es ist ja genauso, wie Kai das auch anspricht. Man muss ja immer skeptisch sein, wenn da irgendeine Neuerung kommt. Die hat ja selten einen anderen Hintergrund. Ja. Aber Kai führt ja noch einen anderen spannenden Punkt aus. Er sagt, dass die Liga die Spiele diversifizierter macht. Also ja, wir haben für jedes Team jetzt 8 statt 3 Gegner in der Vorrunde. Das ist ja schon ganz cool, muss man ja sagen.
Ja und nein, finde ich, weil auf der einen Seite ist es schon so, genau wie Kai das auch sagt und wie ich das vorhin auch kurz gesagt habe, natürlich haben jetzt auch kleinere Vereine die Chance, auch gegen kleinere Vereine zu spielen. Man hat mehr Mannschaften, das ist ja auch das, was Kai meint, gegen die man spielt. Also man spielt eben nicht nur gegen diese 3 Gegner, sondern eben über 8 aus den verschiedenen Leistungsklassen. Was aus meiner Sicht aber schon drunter leidet, ist ja die Qualität auch der Spiele. Also wenn du in der Vergangenheit war das ja so, dass du aus diesen 4 Leistungsklassen immer 4 Mannschaften in einer Gruppe hattest. Das war ja der alte Modus. Das bedeutet, du hast dann so aus dieser schwächsten Leistungsklasse haben halt die Spieler oder haben die Mannschaften nicht gegeneinander gespielt. Und in diesem aktuellen Modus hast du natürlich auch viele Spiele, wo dann Brest gegen Bratislava spielt oder Sparta Prag gegen you name it, ne? Und das sind natürlich die Spiele, die zumindest für mich als Fan jetzt überhaupt keinen Mehrwert bieten, muss ich sagen. Also ja, es ist schon diverser geworden und es ist in gewisser Weise ja auch demokratischer geworden, dass du irgendwie auch gegen aus jeder Leistungsklasse gegen so und so viele Mannschaften spielst und dann am Ende vielleicht auch die Tabelle aussagekräftiger ist. Aber für mich als Fan ist es kein Mehrwert.
Ich sehe deinen Punkt, aber Um ehrlich zu sein, habe ich mir früher dann schon wenig andere Spiele, einfach aus Zeitgründen, ne, als die von meinem Verein angeguckt. Und wenn jetzt irgendwelche zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die mich nicht interessieren, hat es mich früher nicht gejuckt, interessiert mich jetzt genauso nicht. Wenn ich es jetzt nur als Bayern-Fan sehe, dann finde ich schon, dass es cool ist, dass du 8 verschiedene Gegner hast. Das bringt schon ein bisschen mehr Würze mit rein. Und Lothar Matthäus wurde auch gefragt, wie er den Modus findet, und der bringt auch noch einen interessanten Punkt mit rein, denn er sagt, ich finde es richtig cool, es wird kein Geplänkel mehr geben, weil in der Gruppenphase die zwei besten Mannschaften früh alles klar gemacht haben. Stattdessen spielen jede Woche jetzt richtig starke Teams gegeneinander. Es wird härter zugehen, weil es da ständig um alles geht. Dass jede Woche zwei richtig starke Teams aufeinandertreffen, das ist nicht so, haben wir gerade schon besprochen, aber ich finde auch, durch diese Ligaphase, du musst eben bis zum Schluss dranbleiben, also im Normalfall. Und ich kann mich an viele, viele Saisons in den letzten Jahren erinnern, wo die Bayern nach 4 Spieltagen in der Vorrunde sicher Erster waren und dann natürlich die letzten 2 Spiele relativ bedeutungslos. Mhm.
Und dennoch muss ich sagen, hat mich das so dieser Ausscheidungsmodus, es sind 4 Mannschaften, die gegeneinander antreten und 2 kommen weiter. Lassen wir mal das raus, dass die Dritten dann abgestiegen sind in die Europa League, aber so dieses 4 Mannschaften gehen in den Ring und 2 sind weiter und 2 sind weg. Das war für mich schon das spannendere Konzept. Ich meine, überleg doch mal, das ist auch das, wofür wir auch Weltmeisterschaften lieben und Europameisterschaften lieben. Mach doch mal dieses Gedankenspiel auf, es würde eine Weltmeisterschaft in so einem Liga-Modus stattfinden. So diese wirkliche, wir treten gegeneinander an und am Ende wird geguckt, wer kommt von diesen weiter. Das ist jetzt schon für mich ein bisschen verloren gegangen. Und ich finde auch, dass zumindest bei mir als Zuschauer das am Anfang überhaupt nicht so war, dass ich das Gefühl hatte, es geht von Anfang an los. Sondern man hatte, oder ich hatte von Anfang an irgendwie das Gefühl, ja, okay, oh, jetzt haben die vielleicht mal ein Spiel verloren oder haben mal 1 unentschieden gespielt, sind ja noch 6 oder 7. Also so dieses unmittelbar, du bist halt nur zu viert und da zählt jedes Ergebnis. Das finde ich, ist jetzt auch ein bisschen verloren gegangen dadurch. Und im Prinzip, finde ich, sieht man das ja auch in der Tabelle. Wir haben 12 Mannschaften oder 13 Mannschaften, die so 11, 12, 13 Punkte haben. Also natürlich kannst du auf der einen Seite das Pro-Argument bringen und sagen, ja, super spannend, kann doch alles passieren. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, okay, da ist augenscheinlich bisher aber auch nicht so wahnsinnig viel passiert. Also so super spannend war es bisher auch nicht. Also ich kann da beide Argumente verstehen. Ich bin auch, ehrlicherweise, ich bin immer noch nicht so richtig schlüssig, ob ich das cool finde oder doof. Ja. Aber ich mag diesen Weltmeisterschaftsmodus lieber als diesen Ligamodus. Das macht mir mehr Spaß.
Ich schließe mich dir auf jeden Fall dahingehend an, weil für uns das täglich Brot ja quasi die Tabelle ist mit der Bundesliga, dass es schon seinen Reiz hat, einfach mal ein anderes Format zu haben.
Ja, genau.
Also das sehe ich auf jeden Fall so wie du. Und ja, es sind wahrscheinlich die beiden Seiten. Man spart sich hier und da wahrscheinlich ein paar überflüssige Spiele, die du sonst in diesem Gruppenmodus hattest, aber ich weiß auch, was du meinst. Also und ich glaube ja, selbst die Funktionäre und die Spieler sind da relativ hin und her gerissen. Also Max Eberl hat zum Beispiel auch gesagt, er findet das spannend, eben weil es bis zum Ende spannend sein kann. Und warte mal, was haben wir noch? Thiago Motto, ja, meinte auch, dass es ganz cool ist, weil es eben nicht darum geht, das Ergebnis zu halten und taktisch zu spielen, sondern immer den Sieg anzustreben. Er sagte nach dem Spiel gegen RB Leipzig, es geht in diesem Format nur um Punkte. Mhm, ja. Also so kann man es durchaus sehen. Aber ja, man kann schon auch die Frage stellen, fesselt die Champions League die Zuschauer wie in der Vergangenheit? Und das sagt unser Hörer Christian Schönig.
Am Anfang musste ich mir schon erstmal einen Überblick verschaffen, wie funktioniert eigentlich dieser neue Modus. Und mir ist natürlich dann aufgefallen, es gibt noch mehr Spiele, noch voller der Kalender. Und ich habe mich natürlich gefragt, wofür braucht es das? Ich würde jetzt mal vermuten, da geht es um finanzielle Themen, dass vor allem die großen Vereine noch mehr Planungssicherheit haben wollen, dass sie ja auch damals ihre Super League nicht bekommen haben und vielleicht jetzt ein bisschen beschwichtigt werden. Ich hätte schon die Erwartung gehabt, für mich persönlich, dass ich dann mehr gucke auch, weil es gibt ja jetzt einige Topspiele in der Vorrunde, aber es hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass ich mehr Spiele geschaut habe. Ich glaube aber, das ändert sich jetzt nochmal zu Playoffs und zum Achtelfinal und weitere Runden, weil da so diesen Modus mag ich dann doch nochmal lieber mit Hin- und Rückspiel und dann eine Mannschaft, die ausscheidet und das nochmal ein bisschen spannender dann auch ist mit Crunchtime am Ende von den Spielen.
Ja, und ich finde, da hat er einen Punkt. Also mich hat das jetzt auch nicht mehr gefesselt. Ja, es gibt mehr Spiele, aber ich habe in diesem Halbjahr oder in dieser Vorrunde, glaube ich, so wenig Champions League geguckt wie noch nie.
Okay. Bei mir hat es keinen großen Unterschied gemacht, würde ich denken.
Ja, du guckst die Bayern-Spiele.
Ich gucke die Bayern-Spiele und halt wirklich dann mal, wenn eine deutsche Mannschaft, wo es mich sehr interessiert oder halt ein internationales Top-Team. Das ist bei mir einfach zeitlich limitiert. Ja, das muss ich sagen. Wenn zwei Bayern-Spiele die Woche, da ist dann immer schon ein bisschen Zeit
ja,
weg.
Auf jeden Fall,
ja, das muss man ja auch zu Hause verargumentieren, wenn man dann vier Abende in der Woche irgendwie Fußball guckt. Also demnach bin ich da, glaube ich, jetzt auch gar nicht mal so aussagekräftig. Aber ich glaube, es ist normal, dass man das so sehen kann und dass es auch nicht unbedingt zu mehr Spielen führt, die man schaut.
Ja.
Aber wir haben noch ein paar andere interessante Stimmen auch rausgesucht, ein paar andere Kontrastimmen, zum Beispiel von Real Madrid-Präsident Florentino Perez und er sagt, es ist ein unfaires System mit 36 Mannschaften, das niemand versteht. Dieser Wettbewerb wird erst am Ende Begeisterung wecken und nicht am Anfang.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also, weil das ist ja genau das Gegenargument zu dem, was man vorher gesagt hat. Da ist es am Ende oft langweilig gewesen, weil schon vorher feststand, wer weiter ist. Und hier hat man auch irgendwie das Gefühl, jetzt so die letzten zwei Spieltage werden erst richtig spannend. Warum das jetzt unbedingt ein unfairer Wettbewerb ist, das verstehe ich nicht. Das muss Herr Perez erklären. Aber
und dass er das nicht versteht, verstehe ich auch nicht. Mittlerweile haben wir es ja sogar verstanden. Also ja, aber es ist interessant. Also er spricht da ja auch nicht als Privatmann, sondern als Vertreter von Real Madrid. Wahrscheinlich würde er sich immer noch gerne die Super League wünschen. Die wäre wahrscheinlich dann fair. Ich habe keine Ahnung.
Ja, kann ich auch nicht sagen. Dennis Undaff bläst ins selbe Horn.
3 Euro.
Danke. Mama, er sagte auch, ihm hätte das vorherige Format besser gefallen. Du hattest ein Heim- und ein Rückspiel. So hat keine Mannschaft einen Vorteil, weil wir zu Hause auch viel lieber spielen als hier im Bernabeu. Das hat er vor dem Spiel gegen Real Madrid gesagt. Natürlich wäre das für den VfB schon auch ein Vorteil gewesen, wenn du dann vielleicht im Bernabeu spielst und dann auch Real nochmal zu Hause hast. Im Mercedes-Benz-Stadion.
Arena. Ja, das kann man, ich finde aber auch, das kann man so oder so sehen. Ja. Ich meine, du hast halt 4 Heim- und hast halt 4 Auswärtsspiele. Das ist dann halt ein bisschen Losglück, ob du jetzt den starken Gegner eher zu Hause hast oder auswärts. Das stimmt. Aber gut, kann man so sehen. Und interessant ist ja auch, dass das mehr an Spieltagen auch zu weniger Erholung und einfach mehr Belastung für die Spieler führt. Das ist ja auch noch ein Aspekt, der natürlich vor allem für die Spieler von Interesse ist. Und Anfang September hat die Spielergewerkschaft FIFPro von einer Kannibalisierung des Wettbewerbskalenders im Spitzenfußball gesprochen und den Fußballverbänden vorgeworfen, mit zu vielen Spielen der Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Gesundheit der Spieler nicht mehr nachzukommen.
Mhm.
Kann man so sehen, ne?
Nuri Sahin hat das in dieser Woche sehr ähnlich gesagt. Er hat vor dem Champions League-Duell mit dem FC Barcelona auf einer Pressekonferenz auch gesagt, dass das schon enorme Herausforderungen für die Spieler sind, diese vielen Spiele, natürlich besonders für die Nationalspieler. Es ist Fakt, gerade für die Nationalspieler ist das kaum ertragbar. Und er hat damit natürlich auf den vollen Terminkalender verwiesen, der kaum Spielraum für Erholungen lasse. Auch Trainer wie Pep Guardiola und Jürgen Klopp hätten wiederholt ähnliche Kritik geäußert, aber bislang ohne Wirkung. Und er hat dann auch gesagt, ja, jetzt wird es auch nichts ändern, wenn ich als Nuri Sahin da meckere.
Ja.
Aber das Thema ist schon präsent. Und ich finde auch, dass es vielleicht auch dadurch, weil man im Moment mehr darüber spricht, aber dass es schon auch auffällig ist, dass viele Spieler im Moment oder viele Mannschaften mit verletzten Spielern das zu stimmt. kämpfen haben.
Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Auf jeden Fall. Da braucht man sich ja nur in der deutschen Liga ein bisschen umgucken.
Genau.
Leipzig, Dortmund, auch die Bayern jetzt jüngst. Ja. Ich glaube auch, das wird auch die langfristige Konsequenz sein.
Ja.
Vielleicht brauchst du dann einfach noch größere Kader, dann wird der Markt noch weiter aufgebläht. Aber ich denke auch, also diese Masse an Spielen, wenn es dann noch mehr wird, irgendwann geht das halt auch nicht mehr. Und man darf ja auch nicht vergessen, das sind ja nicht nur die 90 Minuten auf dem Platz. Für Training ist da sowieso kaum noch Zeit in englischen Wochen. Aber vor allem die Reisen sind, glaube ich, das Anstrengende für die Spieler. Und boah, also für die ist schon nicht geil, aber das ist natürlich der UEFA völlig egal.
Ja, absolut. Und das ist natürlich auch so, ich meine, da fügt sich halt das eine auch zum anderen. Also die Nationalspieler sind halt eben auch in den Top-Clubs wie BVB, RB Leipzig, Bayer Leverkusen oder Bayern München auch vermehrt zu finden. Jetzt zum Beispiel mehr als beim SV Werder Bremen oder sowas. Die haben dann natürlich auch noch die englischen Wochen, die noch dazukommen. Also es ist wirklich verrückt. Und du hast jetzt ja auch noch durch diese Nations League, hatten wir jetzt in dieser Vorrunde drei so Nationalmannschaftsphasen. Das waren in der Vergangenheit auch mal immer nur zwei. Mhm. Jetzt ist durch die Nations League da nochmal ein zusätzlicher Modus auch bei den Nationalmannschaften reingekommen. So, die Spieler haben im Sommer diesen Jahres entweder eine EM oder eine Copa America gespielt. Im kommenden Sommer kommt die Club-WM.
Genau.
Da sind die auch wieder vier Wochen beschäftigt und spielen da, glaube ich, auch 32 Mannschaften zusammen. Das ist unfassbar, ja. Wahnsinn, ja. Und dann hast du quasi, dann gehen die schon wieder in die neue Saison und dann ist am Ende davon dann die WM. Also es ist echt abartig, man hat wirklich das Gefühl, wann sollen sich die Spieler erholen? Und ja, wir haben vor ein paar Wochen auch schon mal über dieses Thema gesprochen und natürlich soll das jetzt nichts gegen andere Jobs sein, die natürlich auch jetzt abseits vom Fußball auch anstrengend sind, ja, die wirklich arbeiten und nicht einfach ein bisschen auf dem Feld da irgendwie Fußball spielen. Aber auch das haben wir ja damals schon gesagt, die Jungs und Mädels machen sich da auch wirklich ihre Gesundheit kaputt und zwar für immer.
Ja.
Ja, also von daher, es ist schon eng und es ist schon knapp. Da bräuchte
es halt mittel- und langfristig einfach echt andere Konzepte. Und was ich vorhin gesagt habe mit diesen zwei Mannschaften, ich glaube, das ist gar nicht so weit weg, dass die Kader einfach noch größer werden, was natürlich aber auch wieder höhere Kosten für die Teams bedeutet, also für die Vereine bedeutet. Und das bedeutet eigentlich wieder, sie brauchen noch mehr Geld, brauchen noch mehr Spiele und dann herzlich willkommen im Teufelskreis.
Ja.
Ja, das ist schon krass, also das muss man sagen und ich bin auch insgesamt, um vielleicht mal ein kurzes Fazit jetzt auch zu diesem Modus zu machen, hin und her gerissen. Also mich hat das vorher auch nicht gestört mit der Gruppenphase, muss ich sagen, auch wenn, das ist für mich das Hauptargument dagegen, eben doch manchmal ein paar langweilige Spiele am Schluss mit dabei waren. Ich finde es jetzt schön, dass wir mehr Gegner haben für die einzelnen Mannschaften.
Mhm.
Aber ganz grundsätzlich bin ich natürlich immer auf der Seite des kleinen Mannes. Und das ist ja in diesem Konflikt, sind das ja die Fußballmillionäre. Das ist ja der kleine Mann in dem Fall. Ja, und wir haben mit die Regierung UEFA oben drüber ein Machtapparat, der einfach bestimmt, was läuft und das eben hauptsächlich nur, damit da ein paar Leute mehr Kohle verdienen. Und das geht mir natürlich einfach ganz grundsätzlich gegen den Strich.
Ja, ich kann dir da nur beipflichten, sehr gutes Fazit. Vielen Dank, lieber Nils. Können wir Schluss machen, oder?
Sehr gerne, lieber Nils. Ja, ich würde sagen, bevor wir Schluss machen, lass uns nochmal über das Sportliche auch kurz reden.
Wir
haben ja nun auch ein paar deutsche Teams jetzt mit in der UEFA Champions League dabei. Und wir haben jetzt 6 Spiele gespielt, 2 stehen also noch aus in unserer Vorrunde. Und wir gehen mal die deutschen Teams kurz durch, beginnend mit Bayer Leverkusen, denn die stehen zurzeit am besten in der Tabelle da, und zwar auf Platz 4 mit 13 Punkten. Leverkusen hat in Rotterdam 4-0 gewonnen, hat zu Hause gegen den AC Mailand 1-0 gewonnen. Bei Start Press gab es ein 1-1. In Liverpool gab es ein 0-4 und dann aber nochmal 2 Siege gegen Salzburg, 5-0 und auch gegen Inter Mailand nochmal 1-0. Also wir haben von 6 gespielten Spielen 4 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ich würde sagen, das kann man machen, oder?
Ich glaube, sie werden unter dem Bayerkreuz sehr zufrieden sein mit dieser Champions League-Saison.
Ja.
Und dennoch hat sich ja gezeigt, dass diese guten Leistungen in der Champions League auch dazu geführt haben, dass sie eben nicht so wahnsinnig stabil waren in der Bundesliga. Also da haben sie ja gerade am Anfang der Saison hat es ganz schön geruckelt. Man hat jetzt das Gefühl, sie haben sich wieder ein bisschen mehr eingegroovt, wobei der Sieg gegen St. Pauli am vergangenen Wochenende schon mehr als wackelig war. Also so diese Souveränität ist ihnen ein bisschen verloren gegangen, gerade gegen diese etwas, in Anführungszeichen, schwächeren Gegner. Aber was in der Champions League gelaufen ist, das war schon in Ordnung. Und da merkt man auch, dass der Verein da auch Bock zu hatte. Auch Xabi Alonso, auch die Spieler Lust hatten, sich da auf höchster Ebene zu präsentieren. Und man spricht ja immer so schön davon, wenn die Hymne ertönt, dann wachsen die Spieler über sich hinaus. Man hat schon bei Bayer Leverkusen gemerkt, die hatten Bock auf diese Phase. Und das sieht man jetzt auch in der Tabelle.
Es sind noch zwei Spiele jetzt bei Atletico Madrid und zu Hause noch gegen Sparta Prag. Also 3 Punkte kann man da, glaube ich, mindestens noch einplanen. Mhm. Also in den Top 8 werden sie sein, das ist das Entscheidende. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leverkusen relativ weit kommt in diesem Turnier. Also die machen schon einen sehr guten Eindruck. Und ich sehe es wie du, Xabi Alonso und die Spieler haben, glaube ich, super Bock, auf dieser großen internationalen Bühne sich zu zeigen. Ja. Demnach, denen ist einiges zuzutrauen.
Ja, gerade wenn auch ja dem ein oder anderen Spieler nachgesagt wird oder vielleicht auch dem Trainer nachgesagt wird, dass er auch nochmal einen anderen Verein im Blick haben könnte. Ja. Also Xabi Alonso wird ja immer auch mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Naja, und wir wissen, was bei Real Madrid vor allen Dingen zählt. Erfolg in der Champions League. Ja, ja. Daran misst sich dieser Verein. Also von daher, wenn der jetzt sagen würde, ist ja auch ein bisschen egal, was wir hier machen, das passt erstens nicht zu seinem Naturell, aber es passt auch nicht dazu, was er vielleicht in der Zukunft noch erreichen möchte. Und das Gleiche zählt ja auch für Spieler wie ein Florian Wirtz oder sogar auch so ein Jonathan Tah, ne, der jetzt ja auch im Moment im Schaufenster steht. Ende des Jahres läuft sein Vertrag aus. Dass er zu den Bayern geht, was ja im Sommer viel diskutiert wurde, das ist ja alles andere als sicher. Da sollen sich ja mittlerweile auch Mannschaften wie der FC Barcelona gemeldet haben. Also von daher auch für die Spieler bei so einem Verein wie Bayern Leverkusen, die haben natürlich auch das Ziel zu zeigen, wer sie sind.
Dann kommen wir mal zu Borussia Dortmund und bevor wir da jetzt viel rumquasseln, lassen wir doch den lieben Kai nochmal zu Wort kommen.
Ja, der BVB hat seine Sache in der Champions League-Liga-Phase bislang sehr, sehr gut gemacht. Man hat alle Spiele gewonnen, bei denen man davon ausgehen durfte, dass man sie gewinnen würde. Und man hat nur die Spiele verloren, bei denen man auf dem Papier davon ausgehen konnte, dass sie möglicherweise verloren werden. Mit den Spielen gegen Madrid und Barcelona. Wobei ich sagen muss, gerade das Spiel gegen Barca vom Mittwoch hängt mir jetzt auch ein paar Tage danach noch in den Knochen. Spätestens nach dem 2-2-Ausgleich ist man dann drauf und dran, dieses Spiel eben auch zu gewinnen. Drückt auf das Barca-Tor und dann passiert Dortmund das, was der Mannschaft leider manchmal passiert. Ein dummer Fehlpass, man läuft in einen Konter und Barca ist dann selbstverständlich auch so gut, das anzunehmen und auszuspielen. Und da steht es 2-3, dann steht eine Niederlage am Ende und man hat keine Punkte gesammelt. Mit Blick auf die Tabelle kann man aber dann konstatieren, Dortmund ist 9., kratzt also an der direkten Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League. Und mit dem Blick auf das Restprogramm, mit den Spielen gegen Bologna und Donetsk, kann man bei allem Respekt sagen, dass man da durchaus nochmal 2 Siege und entsprechend 6 Punkte erwarten darf. Und das wäre dann sicherlich ausreichend, um auch direkt ins Achtelfinale einzuziehen.
Der Sieg gegen Bologna bei Bologna würde ja bedeuten, dass sie mal ein Auswärtsspiel gewinnen müssten. Gut, haben sie in der Champions League schon getan gegen Brügge, ja schon gewonnen. Aber dem Statement von Kai ist nicht viel hinzuzufügen.
Nee, oder? Außer vielleicht tatsächlich nochmal die Ergebnisse der Vollständigkeit halber. Also das gesagt, bei Brügge 3-0 gewonnen, zu Hause gegen Celtic 7-1 gewonnen. Das war natürlich ein geiles Spiel. Dann bei Madrid Real 2-5 unterlegen. Oh,
das war bitter. Das war bitter.
Zu Hause gegen Sturm Graz 1-0 gewonnen und dann noch bei Zagreb 3-0 gewonnen. Ja, und eben das angesprochene 2-3 gegen Barcelona. Also ich finde auch, die Dortmunder können doch super zufrieden sein. Also stehen gut da und ich denke auch mindestens 3 Punkte noch. Also die werden, wenn es normal läuft, mit dabei sein.
Ja, glaube ich auch. Wird ein bisschen von der Personaldecke abhängen. Also von den Spielern, die sie tatsächlich auch zur Verfügung haben werden, weil ich sag mal so, Nuri Sahin hat das ja nicht einfach so angesprochen, weil ihm nur die Gesundheit der Spieler am Herzen liegen, sondern natürlich auch, weil der BVB, wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesagt, eben auch von dieser verletzten Misere auch betroffen ist. Mhm. Und sie haben im Moment keinen Innenverteidiger, der fit ist. Und es ist klar, dass Süle länger ausfallen wird. Waldemar Anton, vielleicht kann er nochmal in dieser oder in dieser Hinrunde spielen. Bei Schlotti ist auch nicht so ganz klar. Ja. Haben sie gestern zwar ein Statement rausgegeben, dass es wohl nicht ganz so schlimm sein soll. Mhm. Aber naja, da muss man natürlich auch gucken. Die Spiele in der Champions League kommen ja auch relativ früh. Also muss man natürlich auch gucken, haben sie da ein Team auch zusammen, dass da auch Leistungen bringen kann.
Wir werden sehen. Ne? Ja, das stimmt. Und punktgleich mit dem BVB ist der FCB. Die Dortmunder aktuell auf 9, die Bayern auf 10, jeweils mit 12 Punkten. Und die Bayern eben auch 4 Spiele gewonnen, 2 Niederlagen. Die Niederlagen, die gab es eben auch gegen Barcelona, 4-1. Das war tatsächlich das einzig wirklich schwache Champions-League-Spiel der Bayern. Obwohl sie da auch ihre Phasen hatten. Der Spielverlauf war auch nicht so besonders günstig für sie. Aber das war natürlich eine verdiente Niederlage. Und sie haben eben auch bei Aston Villa 1-0 verloren. Aber das war so eine Niederlage, die relativ unnötig war. Ja. Da waren sie eigentlich stärker, aber sie haben halt nichts draus gemacht. Und ansonsten gab es zu Hause ein 9-2 gegen Zagreb. Wir hatten noch ein 1-0 gegen Benfica, ein 1-0 gegen PSG und jetzt eben kürzlich bei, Schalke, auf Schalke, bei Schachtja Donetsk ein 5-1. Also die Bayern stehen auch gut da und haben jetzt mit Feyenoord Rotterdam noch einen Gegner, der nicht zu unterschätzen ist.
Auf jeden Fall.
Sagen wir es so. Und dann zu Hause aber auch nochmal gegen Bratislava. Da musst du natürlich 3 Punkte einplanen. Aber die Bayern, würde ich auch denken, schaffen es in die Top 8, genauso wie die Dortmunder.
Genau, das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass die Bayern das schaffen und die Dortmunder werden das auch schaffen. Ich glaube, der FC Bayern wird so zwiegespalten auf die Champions League-Saison gucken, weil sie halt schon gegen 2 der, sagen wir mal, 4 etwas stärkeren Mannschaften verloren haben. Und damit darfst du beim FC Bayern mit den Ansprüchen, die der Verein hat, nicht zufrieden sein. Und besonders, du hast es angesprochen, dieses 4-1 in Barcelona, da hat man schon gemerkt, so geht's nicht. So mit dieser Spielweise geht's auch nicht. Und korrigier mich, weil du bist viel, viel näher dran bei den Bayern. Aber so ein bisschen hat man schon gemerkt, dass Vincent Kompany was verändert hat. Sie sind nicht mehr so 100% hohes Pressing und so weiter. Sie haben schon ihr Spiel ein bisschen angepasst.
Nach dieser Niederlage gegen Barcelona gab es ja 7 Siege ohne Gegentor. Mhm. Also da haben sie auf jeden Fall den Fokus ein bisschen stärker auf die Defensive gelenkt. Und ich meine, mit Kompany reden ja wahrscheinlich auch ein paar Leute ringsrum auch aus dem Verein. Und das sind ja nicht nur die Medien, die dann sagen, ey, ist vielleicht ein Ticken zu viel Risiko. Und demnach war das ja auch richtig, dass er da was angepasst hat. Aber ich glaube ganz grundsätzlich, dass die Bayern unter Kompany wirklich gute Chancen haben, Titel zu holen. Und warum nicht auch die Champions League? Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also die Bayern haben, finde ich, alles in allem trotzdem eine gute Champions League-Saison gespielt. Mhm. Und wie gesagt, Aston Villa, das ist wie so ein Spiel in der Liga gegen Frankfurt, wo sie 3-3 spielen und das Ding eigentlich 4-1 gewinnen müssen. Und genauso ist es auch bei Aston Villa gewesen. Also ich bin guter Dinge.
Mhm. Ja, sie haben ja, also Herr Dresen hat sich ja an der Jahreshauptversammlung der Bayern am vergangenen Wochenende zu dem Thema auch schon, finde ich, relativ weit aus dem Fenster gelehnt. Nachdem Uli Hoeneß ja vor ein paar Wochen schon den Titel in der Bundesliga quasi versprochen hat, hat er ja schon auch gesagt, ja, wir wollen jetzt in diesem Jahr nicht von Finale dahorm sprechen, wie 2012, sondern wir sprechen nur von Titel dahorm.
Och, okay.
Hat er gesagt. Okay. Und das ist ja also schon eine Ansage auch in Richtung Mannschaft.
Na mal gut, man konnte wahrscheinlich einfach auch denselben Slogan nicht nochmal nehmen, sonst kannst du die T-Shirts ja nicht nochmal neu verkaufen.
Ja, genau.
Gut, ob das jetzt so schlau ist, das wieder so rauszuhängen, vielleicht mussten sie es jetzt auch nach dem DFB-Pokal ausscheiden, keine Ahnung, um so ein Ziel auszugeben.
Aber macht den Druck nicht kleiner.
Und deswegen,
aber gut, das FC Bayern ist immer Druck, ist ja klar, aber so ein Vincent Kompany, der die ganze Zeit immer so sagt, wir denken von Spiel zu viel im Spiel und der wird jetzt mit so einem, wir sprechen nur von Titel dahorm, damit wird er jetzt konfrontiert, er wird auch sagen, ja,
ich glaube, dem wäre es anders auch lieber, aber ich glaube, der kann das auch einordnen und weiß auch, das wird seine Arbeit nicht beeinflussen. Komm, dann lass uns noch mal ein bisschen weiter nach unten schauen in der Tabelle, denn wir haben noch zwei deutsche Teams, die einen Tick schlechter abgeschlossen haben. Erstmal der VfB Stuttgart. Wir haben hier 2 Siege, ein Unentschieden, 3 Niederlagen. Also, es gab gegen Real Madrid eine 3:1 Niederlage, Sparta Prag 1:1, dann Juve gegen VfB 0:1, VfB gegen Atalanta 0:1. Dann gab es gegen Roter Stern Belgrad eine hohe Niederlage, 5:1, aber gleiches Ergebnis dann wiederum gewonnen gegen die Young Boys aus Bern. Also die Stuttgarter, sagen wir mal, durchwachsen, aber durchaus noch im Geschäft, zumindest um in die Playoff-Plätze zu rutschen. Sie haben noch 2 Spiele, 1 gegen Bratislava, aber dann wartet auch noch PSG, die kommen auch noch nach Stuttgart.
Wobei PSG sich bisher auch nicht mit Ruhm bekleckert hat.
Aber die müssen natürlich dann umso mehr. Ne? Genau, das ist, weil die wollen natürlich auch noch in die Playoffs. Und Stuttgart ist jetzt aktuell auf Platz 26. Wir haben es gesagt, bis 24 ist man noch auf den Playoff-Plätzen. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall noch. Aber direkt über ihnen steht eben auch Paris. Mhm. Die sind auch noch nicht in den Playoff-Plätzen.
Ja, ich glaube, Stuttgart... Ja, das ist so ein Ergebnis, ne? Also entweder zu Hause gegen Sparta Prag, da darfst du nicht unentschieden spielen, da musst du gewinnen. Und wenn du dann Roter Stern Belgrad, darfst du auch nicht 5:1 untergehen. Das sind die 2 Ergebnisse, dass du bei Juventus Turin das Spiel verlierst. Okay. Dass du bei Real Madrid das Spiel verlierst. Okay, wobei sie sehr, sehr gut gespielt haben. Die erste Halbzeit haben sie Real nahezu an die Wand gespielt und dann erst nach dem Wechsel ist dann Real so richtig aufgekommen. Dass du zu Hause gegen Atalanta Bergamo, die im vergangenen Jahr immerhin die Europa League gewonnen haben, dass du da mal verlieren kannst, fein. Ja. Und ich glaube, wenn sie diese beiden Spiele, also wirklich Sparta Prag und Roter Stern Belgrad, ein bisschen anders bestritten hätten, dann wären sie jetzt schon in diesem Playoff-Bereich. Und ich glaube, mehr kannst du auch nicht erwarten beim VfB. Nein. Ja.
Ja, True That, aber es ist ihnen zu wünschen, dass sie noch reinrutschen. Und da wird natürlich ganz entscheidend sein, wie die anderen Spiele da ringsherum noch ausgehen. Aber ich glaube schon, dass Paris mit aller Macht natürlich gewinnen will.
Da habe ich nochmal einen interessanten Fakt, den mir unser treuer Hörer Haro Heide in den vergangenen Tagen noch zugespielt hat. Nämlich auch nochmal zu diesem Thema, wie wird denn dieser neue oder diese Champions League angenommen? Und er hat auf einen Sky-Bericht referiert und da wurde davon gesprochen, dass viele, viele Tickets für das Spiel jetzt gegen Young Boys Bern irgendwie zurück in den Pool gegeben wurden und viele Leute sich dieses Spiel gar nicht anschauen wollten. Was ja total bemerkenswert ist für eine Mannschaft wie der VfB Stuttgart, die vor, was weiß ich, wie vielen Jahren das letzte Mal in der Champions League waren. Also auch da scheint so dieser Enthusiasmus in Richtung Champions League jetzt nicht so ganz groß gewesen zu sein. Haro, vielen Dank für den Hinweis, das hatte ich nicht auf dem Zettel. Also auch da die eigenen Stuttgart-Fans haben gesagt, ach nee, bleiben wir lieber zu Hause auf der Couch.
Tja, vielleicht war der Gegner dann halt zu wenig attraktiv in dem konkreten Fall auch. Aber wenn du gerade schon von wenig Enthusiasmus sprichst, dann lass uns last but not least noch zu RB Leipzig kommen. Denn für die Leipziger ist die Champions League-Saison auf jeden Fall schon vorbei. Nach 6 Niederlagen aus 6 Spielen können sie nicht mehr in die Playoffs kommen. Und sie sind eins von, ich glaube, nur 3 Teams mit 0 Punkten. Ja, genau. Also das ist natürlich schon ernüchternd, muss man sagen. Soll ich die Ergebnisse nochmal vorlesen oder schenken wir sie uns? Komm, gegen Atletico 2:1 verloren, gegen Juve 2:3 verloren, Liverpool 0:1, Celtic 3:1, Inter Mailand 1:0 und Aston Villa 3:2. Man muss natürlich sagen, was auffällig ist, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dass die immer sehr knapp ausgefallen sind. Also sie haben bis auf ein Spiel immer nur mit einem Torunterschied verloren. Das heißt, sie haben sich jetzt nicht abschlachten lassen.
Und sie hatten wirklich kein Losglück. Das stimmt. Das sind absolute Top-Gegner. Also jetzt mal von Celtic, das ist natürlich ein Top-Name. Ja. In der Vergangenheit nicht immer top abgeliefert in der Champions League, aber das sind ansonsten nur absolute Top-Gegner aus Top-Ligen. Und da ist jetzt kein Sparta Prag dabei oder kein Bratislava oder sowas. Also von daher, ja, sie haben nicht so performt. Das sagt ja auch Marco Rose ganz offen. Aber natürlich auch RB Leipzig haben wir ja glaube, in der vergangenen oder in der vorvergangenen Woche schon drüber gesprochen, natürlich auch hart getroffen, was Verletzungen angeht. Ja. Und das hat in dieser Saison nicht zusammengepasst. Und auch da hat man gesehen, gerade auch in den letzten Champions League-Spielen, da waren auch schon viele Plätze frei in der Red Bull Arena da in Leipzig.
Ja. Ja, schade, muss man wirklich sagen, weil Leipzig natürlich an sich ein Riesenpotenzial hat, aber wenn dann viele Verletzte zusammenkommen und du dann so starke Gegner hast, dann wird es natürlich auch schwer und dann ist jetzt auch relativ egal, dass sie noch zu Hause gegen Sporting spielen und dann nochmal nach Graz müssen. Mhm. Ja, können sie jetzt zweimal gewinnen, aber davon kaufen können sie sich leider nichts mehr.
Oh doch, davon kaufen können sie sich was, denn es gibt ja Punktprämie, Nils.
Okay, dann können sie sich im wahrsten Sinne davon noch was kaufen, ja, genau. Aber im übertragenen Sinne leider
richtig,
nicht.
Richtig, absolut.
Also wir halten fest, es sieht ganz gut aus, dass wir drei Mannschaften unter die Top 8 sogar bekommen. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg für den deutschen Fußball, das muss man so sehen. Und wenn es die Stuttgarter vielleicht noch in die Playoffs schaffen, haben wir vielleicht sogar dann vier Mannschaften im Achtelfinale. Ja.
Das wir werden es beobachten, genau. Ja. Weil jetzt kommt sie, Nils, die Crunch-Time in der Champions League.
Was für dich dann auch spannend wird
jetzt. Ja, ich gucke jetzt vielleicht auch mal rein.
Ja. Ja. Und dann lass uns vielleicht noch mal ganz kurz, wenn wir die Tabelle hier schon liegen haben, gucken, wie es insgesamt noch so aussieht. Also, wenn wir mal von oben nach unten schauen, Liverpool thront da oben mit 18 Punkten. Das heißt, das einzige Team, das 6 Spiele gewonnen hat. Mhm. Schon bärenstark.
Auf jeden Fall. Und bestätigt sowieso die guten Leistungen, die sie in dieser Saison bisher gebracht haben, ja auch in der Premier League ganz oben, auch mit ordentlich Abstand. Also von daher, das sieht schon gut aus.
Ja, und ebenfalls gut aussieht's für Hansi Flick und den FC Barcelona auf Platz 2 mit 15 Punkten, also eine Niederlage, 5 Spiele gewonnen. Also Hansi ist genau wie Arne Slot in Liverpool auch in Barcelona echt gut angekommen.
Ne? Ja, ist auch so. Hat jetzt eine kleine Schwächephase in der Liga gehabt. Da mussten sie jetzt Real Madrid noch nicht vorbeiziehen lassen, weil Real Madrid hat ein Spiel weniger, aber was die Punkte angeht, wird es da wieder eng. Da haben sie gerade ja, also sie haben ja 4-0 im Bernabeu gewonnen und da hatte man eigentlich das Gefühl, so der spanische Meister für dieses Jahr ist schon klar. Die Punkte waren schon relativ deutlich, die sie auch Vorsprung hatten, aber da hat sich Real wieder rangekämpft, Barcelona ein paar Punkte liegen lassen. Also, aber ganz grundsätzlich werden sie da zufrieden sein mit seiner Arbeit, kann ich mir vorstellen.
Oh Gott, vielleicht hat Hansi wieder ein Wildgänse-Video gezeigt und jetzt haben sie keinen Bock mehr auf ihn. Ja,
kann, also alles möglich.
So, nach Liverpool und Barcelona sind dann drei Teams mit, nee Quatsch, sind viel mehr Teams. Wir sind eigentlich bis Platz 8 sind wir dann 13 Punkte und da haben wir Arsenal, haben wir Leverkusen, Aston Villa, Inter Mailand, Stade Brest und Lille. Mhm. Also ich finde gerade Stade Brest und Lille musste man da jetzt nicht unbedingt vermuten.
Ne? Nee, aber da ist ja dann auch noch, also wenn wir ja Dortmund und Bayern da oben haben wollen, dann müssen auch noch zwei raus.
Das wären
doch
zwei
sind ganz, zumindest ganz potenzielle Kandidaten, weil zumindest muss man ja sagen, dass der FC Arsenal und auch Inter Mailand da schon auch solide Leistungen bringen im Moment. Von daher, da würde ich es jetzt nicht unbedingt erwarten, dass die da noch rausrutschen. Ja, also ich glaube, auffällig ist natürlich schon, dass es noch einige Mannschaften gibt, von denen man eigentlich erwarten würde, dass sie in den Top 8 stehen. Also ja, zum Beispiel Manchester City, ja, Juventus Turin, Real Madrid, das sind alles Mannschaften, die im Moment in diesem Playoff-Bereich liegen. Ne? Mhm.
Und PSG beispielsweise ist noch nicht mal im Playoff-Bereich. Wie gesagt, aktuell auf Platz 25. Real ist auf 20, City auf 22. Mhm. Ja, aber bei Pep hat es ja auch gerade nicht so leicht.
Ne? Nee. Die haben gerade auch 3-0 bei Turin verloren. Also da brennt ein bisschen der Baum.
Oh Jens, das ist ein wunderschönes Bild.
Ne?
Da sind wir wieder bei Weihnachten. Da brennt der Baum. Freunde, bevor es Weihnachten wird, wir machen jetzt erstmal einen Strich unter unsere Champions League Zwischenzusammenfassung. Ja, das ist natürlich nur ein kleiner Step. Wir schauen nochmal, wenn vielleicht die Vorrunde da noch abgeschlossen ist oder die Playoffs noch abgeschlossen sind, dann werden wir uns dazu nochmal im Detail austauschen. Aber wir hören uns auch kommende Woche nochmal, denn dann werden wir nochmal einen Rückblick auf die Bundesliga-Saison so far werfen.
Genau. Und ein Thema, was ich gerne in der kommenden Woche noch besprechen würde, weil da brennt im Moment auch der Baum, ist das Thema FIFA.
Oh ja.
WM 2034.
Endlich nach Saudi-Arabien. Ich freue mich schon drauf.
Mal wieder Winter-WM und wir scheißen auf die Human Rights. Yippie!
Yeah, well, und auch da schließt sich der Kreis zum Thema vom Anfang mit der UEFA. Ob es da möglicherweise auch um monetäre Interessen geht, ich weiß es nicht.
Oh, Nils.
Ich weiß es nicht. Nein, aber es soll ja auch ein schönes Urlaubsland sein. Wir sind offen für Sponsorings. Liebes Saudi-Arabien, lass mal was rüberwachsen. Dann sprechen wir vielleicht ein bisschen weniger kritisch nächste Woche sprechen.
Wobei, nee, wahrscheinlich eher nicht.
Eher nicht. Ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche dann nochmal hören. Bis dahin, macht's wie wir. Bleibt besinnlich, bleibt fröhlich und bleibt im Gespräch.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor.